über etwas predigen, wo ich glaube, dass es eher so ein, vielleicht so ein kleiner Schwachpunkt bei uns ist, dass es auch eher ein Schwachpunkt ist in der, wahrscheinlich in der ganzen westlichen Kultur. Und auch bei uns Jesus Freaks in unserer Historie, da kommen wir ja letztendlich her, auch ein bisschen eher ein ja nicht so voll entwickelter Punkt, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar geht es um eine Formulierung, die in der Bibel immer wieder vorkommt, und zwar die Furcht des Herrn. Und wenn wir mal so ganz ehrlich, Furcht des Herrn, bei wem löst das spontan absolut positive Gefühle aus? Mal Hände hoch. Okay, liegt das daran, dass ihr, eine Hand, okay. Bei wem eher so ein bisschen ein leichtes Unwohlsein? Ja, sind auf jeden Fall, ja, drei, vier. Eher ein bisschen mulmiges Gefühl, die Furcht des Herrn. Aber es kommt tatsächlich in der Bibel immer wieder vor. Und die Frage ist ja erstmal, was versteht die Bibel unter dem Begriff die Furcht des Herrn? Und manchmal kann man ja Dinge, die schwierig sind, auch nur erklären, indem man vielleicht auch erstmal sagt, was es nicht ist. Und was es nicht ist, ist es nicht Angst, die Gott hier haben möchte. Gott möchte nicht, dass du Angst vor ihm hast. Wir haben vor einigen Jahren eine neue Katze aufgenommen, die Lola, und haben uns gefreut, dass sie da ist und haben sie dann in der Wohnung auch dann da sozusagen rausgelassen aus diesem kleinen Katzenkörbchen, und sie ist dann da durch die Wohnung gegangen und wir haben uns an ihr erfreut, und dann ist sie etwas zu früh auf unseren Kater getroffen und der hat sie erstmal richtig vermöbelt. Und danach saß sie nur noch beim Oskar im Zimmer unter dem Bett und hat Angst gehabt vor alles und jedem, auch vor uns. Und ich habe da stundenlang auf dem Fußboden gesessen, weil ich wollte, dass diese Katze keine Angst mehr hat, dass sie vor allem vor mir keine Angst hat, dass sie mir irgendwie glaubt, dass sie mir vertrauen kann. Ja, der andere Kater ist ein Rabauke, aber ich bin ein guter. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran, dass diese Katze Angst vor mir hat. Das Gegenteil war meine Motivation. Und ich glaube, dass es Gott noch viel mehr so geht, dass er sich auf den Boden hockt und will, dass du aus deiner Ecke rauskommst, dass du Angst überwinden kannst und dass du vor allem ihm vertraust und dass du keine Angst vor ihm haben musst. Es steht in der Bibel relativ häufig der Satz: Fürchte dich nicht. Vielleicht erinnert ihr euch an Heiligabend, die meisten von euch waren hier oder vielleicht sogar alle, ja, die meisten. Und da hatten wir hier Lido als riesengroßer Engel und sie stand nicht auf Stelzen, so viel sei verraten. Und was sagte sie zu den Hirten? Hat einen Engel gespielt. Fürchtet euch nicht. Und das kommt immer und immer wieder in der Bibel vor. Manche sagen sogar, es steht 365 Mal oder 366 Mal in der Bibel, sozusagen für jeden Tag einmal. Aber der Georg ist ein alter Bibelfuchs, das stimmt gar nicht so richtig. Es ist aber auch ein bisschen schwierig zu zählen. Fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, du sollst keine Angst haben. Also immer so ein bisschen die Frage, je nachdem, wie man das zählt, kommt man natürlich auch zu sehr unterschiedlichen Angaben. Fakt ist aber, es steht wirklich sehr, sehr häufig da und definitiv über 100 Mal, dass wir keine Angst haben sollen. Ein Bibelvers beispielsweise ist dieser hier: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Also es geht definitiv nicht darum, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Und trotzdem ist dieser Begriff, die Furcht des Herrn, kommt, auch hier sicher wieder je nach Übersetzung, 266 Mal in der Bibel vor. Und die Frage ist, was ist es denn jetzt? Was meint die Bibel mit Furcht des Herrn? Sie meint auf jeden Fall, dass es etwas Gutes ist. Beispielsweise, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Also es ist der Anfang der Weisheit. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Man meidet durch sie die Fallstricke des Todes. Oder auch noch aus einem Buch, das ist ein sogenanntes apokryphes Buch aus den Spätschriften des Alten Testamentes, das Buch Sirach sagt: die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm Fröhlichkeit und eine Freudenkrone. Die Furcht des Herrn wird das Herz erfreuen und Frohsinn, Freude und langes Leben geben. Während uns Angst dazu bringt, vor Gott wegzulaufen, bringt uns die Furcht des Herrn dazu, zu ihm zu laufen. Es ist etwas total Positives. Und ich will es mal mit meinen Worten beschreiben. Ich finde Respekt, Achtung, Bewunderung, Ehrfurcht oder auch eine klare Position, wer ist eigentlich wer? Wer ist eigentlich der Chef der Gemeinde? Ist es die Gemeinde selber? Sind es die Gemeindemitglieder selber? Oder ist es der Herr, der Chef? Wer ist eigentlich der Chef und wer sind die Diener? So eine klare Position, eine klare Positionierung, wer ist wer? Wer bin ich und wer ist er? Eine Achtung zu haben vor Gott. Respekt. Wobei Respekt ist sicher ein Bestandteil von der Furcht des Herrn und drückt es doch vielleicht auch nicht alles aus. Das zu haben, so eine Einstellung, ist eine sehr, 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 sehr gute Sache. Und ich habe so ein paar Dinge gefunden, wo ich denke, dass so eine Art zu denken Gott gegenüber bringt sehr, sehr viel Gutes. Und das Erste, was es bringt, ist, dass es Gottes Herz öffnet, wenn wir Achtung vor ihm haben. Oder halt auch, wenn wir keine Achtung vor ihm haben, wenn wir respektlos sind, dann ja, macht es eigentlich auch die Segenstür ein Stück weit zu. Es ist so ein Zugang zum Segen Gottes. Eigentlich ganz normal, wenn wir, wer Mama und Papa ist, der weiß das, dass wir eigentlich reflexartig unseren Kindern Losigkeit geben wollen. Wir wollen ihnen wohltun. Und wenn aber irgendwie so Respektlosigkeit da ist und einem Elternteil gegenüber, dann schmerzt das so, dass wir eigentlich, obwohl wir es nicht wollen, irgendwie diese Gutes tun und Geschenke machen und irgendwie großzügig sein, dort gehörig auf die Bremse treten müssen, weil wir denken, Moment, so geht's nicht. Wenn alles hier für dich selbstverständlich ist, wenn du nichts wertschätzt, wenn du hier über deine Mama abfällig redest, wenn du keine Ahnung, keinerlei Achtung hast für deine Eltern, dann werden die Eltern irgendwie auch darauf im Normalfall reagieren und irgendwie, obwohl sie eigentlich Gutes tun wollen, werden sie merken, okay, nee, das ist irgendwie der falsche Weg. Wir müssen da so ein bisschen auf die Bremse treten. Und andersrum, wenn das da ist, wenn Dankbarkeit und Respekt und Achtung da ist, oh, dann gibt es doch nichts, was wir nicht tun würden, was wir tun können für unsere Kinder. Und Gott ist genauso. Jeremia sagt, Kapitel 32, und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun, und ich werde sie einpflanzen in dieses Land, in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Alle Mamas und Papas wollen Nähe und Vertrautheit zu ihren Kindern, wissen aber irgendwie auch, dass auch es wichtig ist, dass eine gewisse Achtung und ein gewisser Respekt auch da ist. Manchmal fühlt sich das so an, als wäre es so im Alten Testament sozusagen wie so zwei Drittel Achtung und Respekt vor Gott und ein Drittel die Nähe Gottes und Vertrautheit. Und als wäre es im Neuen Testament so wie so zwei Drittel Nähe und Vertrautheit und ein Drittel Respekt. Ich glaube, das kann man aber eigentlich unterm Strich nicht so sagen. Irgendwie gehört es doch untrennbar zusammen. Und ich glaube, dass es die Furcht des Herrn zu haben, ist ein Zugang, ist ein Zugang, um die Großzügigkeit Gottes zu erleben. Den Segen Gottes zu erleben. Und wer wollte das nicht? Wer wollte das nicht? Ein zweiter Punkt. Die ersten Christen, dort lesen wir im ersten Jahrzehnt, sozusagen in den ersten Jahrzehnten, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, das Pfingstwunder war, haben sehr, sehr krasse Sachen erlebt. Petrus predigt, plötzlich sind es nicht mehr 120 Leute, plötzlich sind es 3000 Leute. Kurze Zeit später sind es 5000 Leute. Es passieren Dinge, dass Kranke gesund werden, dass Tote auferweckt werden und ganz viele Wunder passieren. Und es ist die Herrlichkeit Gottes da. Es ist so, so krass. Und auch das ist eine Sache, die wir uns für 2026 wünschen. Und auch wir haben einige Dinge davon erlebt, nicht in dieser Beschreibung, aber doch auch viele Ansätze davon, dass wir das auch erlebt haben. Zwei Verse, die das mal so uns in Erinnerung rufen. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Oder auch Apostelgeschichte 5. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die dieses hörten. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Zwei Verse bewusst natürlich rausgesucht, weil hier immer wieder auch beides steht. Irgendwie passieren herrliche Dinge und gleichzeitig ist in der Gemeinde eine große Furcht, ein Riesenrespekt, eine Riesenachtung vor Gott. Das geht so einher. Und ich glaube, das muss auch einhergehen. Wenn große Dinge passieren, wenn viel Energie Gottes da ist, wenn viel Feuer Gottes da ist, dann brauchen wir auch viel Achtung und viel Respekt, viel Ehrfurcht vor Gott. Es gibt so eine Geschichte, eine Begebenheit in der Apostelgeschichte, die ist total krass. All diese Dinge passieren und es löst auch eine Welle der Solidarität auf, dass Leute angefangen haben, Grundstücke und Immobilien zu verkaufen und geben das Geld in die Gemeinde und geben das Geld Gott. Und letztendlich geben wir, wenn wir Geld geben, ja nicht Gott das Geld. Gott braucht ja kein Geld. Das Gold ist ja sozusagen so das Synonym für Reichtum. Gott hat keine Finanzprobleme und Gold hat er, sind seine Straßen sind aus Gold. Also er braucht nicht unser Geld. Sondern wenn wir unser Geld Gott geben, dann geben das ja letztendlich doch irgendwo immer Menschen, die davon profitieren sollen. Und es kommt so eine riesen, ja, quasi über Nacht sozusagen fast so ein Sozialsystem entsteht für Leute, die arm sind. Richtig cool. Und es gibt so ein Ehepaar in der Gemeinde, die vielleicht, keine Ahnung, man weiß die Hintergründe nicht, man erfährt überhaupt ganz, ganz wenig über sie. Vielleicht waren sie vorher so die finanziellen Säulen, die Top-Spender des Jahres und dann sehen sie, da verkaufen ganz viele ihre Grundstücke und geben das Geld in die Gemeinde und dann fühlen sie sich scheinbar auch unter Druck und verkaufen auch ihr Haus und wollen das Geld in die Gemeinde geben oder verkaufen ein Grundstück und vielleicht überlegen sie sich dann, Mann, ist doch ganz schön viel Kohle. Ach komm, ich geb die Hälfte. Und die andere Hälfte behalte ich doch für mich. Und dann geht der Mann zu Petrus und gibt ihm das Geld und sagt, hier, das ist das Geld, was wir für das Haus, für den Grundstücksverkauf erzielt haben. Und Petrus fragt ihn, ist das alles, was du dafür bekommen hast? Und der Mann sagt, ja, das ist der gesamte Kauferlös. So. Und Petrus sagt ihm, du hast nicht mich belogen. Du hast nicht die Gemeinde belogen, du hast Gott belogen. Und Hananias bricht tot zusammen. Leute aus dem Jugendkreis der Gemeinde bringen die Leiche raus. Und gute Aufgabe für Jugendliche in der Gemeinde. Und die Frau kommt rein und kommt auch, ist sicher auch fröhlich in Erwartung. Ja, Petrus wird sich sicher freuen, dass da so eine große Spende kommt. Und auch hier fragt Petrus, ist das alles, was ihr bekommen habt? Und sie sagt, ja, das ist alles, was wir bekommen haben. Wir haben den gesamten Erlös gespendet. Man könnte ja jetzt denken, okay, ging es jetzt Petrus darum, dass er denkt, ach komm, wir wollen die Finanzen der Gemeinde noch besser dastehen lassen. Ich will noch irgendwie den Anteil, den sie für sich behalten haben, möchte ich gerne noch haben hier für unsere Kasse. Dann können wir noch bessere Dinge tun und noch bessere Strukturen schaffen, was weiß ich was. Ihm geht es überhaupt nicht darum. Er sagt sogar, Mann, du hättest doch das Geld behalten können. Warum habt ihr das Geld nicht behalten? Denn ihr habt Gott belogen. Und die Jugendlichen, die gerade deinen Mann herausgetragen haben, werden auch jetzt dich heraustragen. Und sie bricht tot zusammen. Irgendwie sind richtig krasse Dinge passiert. Im Hebräerbrief heißt es, dass Gott wie ein verzehrendes Feuer ist. Feuer ist ja eine total hilfreiche Sache. Feuer brauchen wir, um Essen zu machen. Feuer brauchen wir jetzt gerade, damit es einigermaßen warm ist. Feuer bringt Leute zusammen. Wenn wir beim Freakurlaub ums Lagerfeuer sitzen, dann sitzen wir so eng zusammen wie das ganze Jahr nicht, wie wir es hier im Gottesdienst nie hinkriegen würden. Aber beim Feuer, das bringt uns zusammen. Feuer ist etwas sehr, sehr Hilfreiches. Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Und doch ist auch Feuer irgendwie auch gefährlich. Man muss irgendwie auch das schon auch respektieren, das Feuer. Keine Ahnung, warum Hananias und Sapphira da, warum Gott da so, oder warum das so passiert ist, ob Gott das so gemacht hat, ob es diese Tat war, die das gemacht hat. Und auch keine Ahnung, warum das nicht eigentlich auch ständig so passiert in der Gemeinde. Ist ja eigentlich gut, dass das nicht ständig so passiert. Und vielleicht auch eher die Gnade Gottes, dass das nicht ständig passiert, wenn, keine Ahnung, wie viele wären von uns da noch da. Aber irgendwie macht er schon irgendwie so einen Punkt irgendwie doch auch klar, irgendwie den Respekt vor Gott, Gott ins Gesicht zu lügen und die Herrlichkeit Gottes zu haben, du kannst nicht beides haben. Sondern irgendwie gehört es zusammen, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, und das wünsche ich mir für 2026, und gleichzeitig einen enormen Respekt vor Gott zu haben. Und umso mehr Feuer und umso mehr Energie im Raum ist, umso mehr Achtung sollte man vor diesen Dingen haben. Vielleicht noch ein Beispiel dazu. Wir hatten hier eine Party und haben hier Donnerstag, Freitag aufgebaut für die Party. Dann stand alles und alle sind nach Hause gefahren und haben nochmal so 2 Stunden geschlafen. Und ich war noch hier und wir hatten den Strom nicht ausgemacht, aber plötzlich, zack, war der Strom weg. Nichts lief mehr. Und ich war so ein bisschen aufgeschmissen, habe alles so kontrolliert, FI ist drin. Irgendwie, es lief gar nichts mehr. Da hinten kein Strom mehr im ganzen Elefantensarg, die Zuleitung war tot. Und was habe ich gemacht? Ich habe Renato angerufen. Und er ist Elektriker, er ist Meister, er kennt sich aus. Und habe ihn gefragt, was kann ich denn jetzt tun? Und Elektrik ist ja so eine Sache. Elektrizität kann richtig Spaß sein. Es gibt so ein Spiel, das haben wir auch mal mit Jugendlichen gemacht. Da hat jeder so einen Griff in der Hand und dann drückt man auf den Knopf und irgendeiner bekommt so einen Stromschlag. Und der tut auch weh, aber es ist jetzt nicht wirklich gefährlich. Aber es ist so ein kleiner Fun, mal einfach so den Stromschlag zu bekommen. Oder ich war bei einem Matschlauf, Tough Mudder, wo man völlig verschlammt und klitschnass so einen Lauf macht, immer durch Schlamm und durch Hindernisse. Und ein Hindernis besteht daraus, dass es ungefähr so eine Strecke, so lang wie der Kultschock, sag ich jetzt mal, wie hier die Halle, da hängen ganz viele unisolierte Drähte, wo Strom drauf ist. Und man läuft da durch, man ist halt nass und ab und zu bekommt man so zack, so richtig eingewischt. Und das ist auch Spaß. Weil da ist jetzt nicht so viel Energie drauf, dass das jetzt wirklich gefährlich wäre. Es sei denn, man hat irgendwelche Herzprobleme und verendet da auf diese Weise. Aber Renato sagte, du musst zum Sicherungskasten gehen, mach das Plastik ab und verdrahte den Sicherungskasten neu. Sowas habe ich noch nie gemacht. Das ist was anderes, als irgendwelche Spaßstromschläge zu bekommen, sondern das kann tödlich sein. Und Leute, ich glaube, dass es so wichtig war, dass ich Renato respektiert und akzeptiert und geachtet habe. Ich habe genau zugehört, was ich jetzt tun soll. Ich habe auch nicht gesagt, ich mache das mal so ungefähr, ich mache das mal so, wie ich meine. Und ach, so genau wird er das nicht gemeint haben, sondern ich habe genau gehört, was muss ich machen? Und dann sagt er, prüf das nochmal. Okay, ich prüfe das, wo muss ich das dran halten? Ich habe mich genau danach gerichtet. Weil es war viel Energie da. Und ich glaube, dass es genauso ist, auch wenn viel Energie Gottes da ist. Oder wenn wir uns wünschen, dass viel Energie Gottes, viel Herrlichkeit Gottes da ist, dass wir irgendwie auch mehr Achtung vor ihm entwickeln, weil das nicht beides zusammenpasst. Last but not least. Die Furcht des Herrn bringt uns irgendwie auch dazu, dass wir irgendwie das Böse überwinden können, dass wir das Richtige tun können. Manchmal sieht ja irgendwie unser Leben so aus, dass wir irgendwie das Richtige wollen, dann aber doch das Falsche tun, dann irgendwie zerknirscht sind, Gott um Vergebung bitten, zu ihm kommen, dann vergibt er, dann wollen wir es neu machen und dann kurze Zeit später machen wir genau wieder das Gleiche und kommen wieder zu ihm, bitten wieder um Vergebung und so geht das irgendwie aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen und Gott vergibt ja auch wirklich gerne. Halleluja, das ist der große Punkt und doch ist es irgendwie auch gut, aus diesem Kreislauf auszubrechen und eigentlich ist es der Plan Gottes, dass wir daraus ausbrechen, immer wieder in die gleichen doofen Dinge zu fallen. Immer wieder, dass Dinge, die einfach böse sind und Sünde sind, wo einfach draufsteht, total super, entspricht genau deinen Bedürfnissen. Und wir wissen eigentlich, dass im Karton nur Katastrophe und Schrott lauert, dass wir es aber trotzdem so häufig wieder machen. Und die Furcht des Herrn, der einen großen Respekt, eine große Bewunderung für Gott zu haben, hilft uns, dass da was anders wird. Beispielsweise, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, steht in den Sprichwörtern. Wo es nicht mehr darum geht, mit dem Feuer zu spielen, so, wie weit kann ich denn gehen, wie weit ist denn okay, wie viel kann ich noch tun oder kann ich nicht tun, sondern das zu hassen, was Gott hasst. Und Gott hasst ja keine Menschen, Gott hasst das, was Menschen kaputt macht, was sie fertig macht. Und auch das zu hassen. Zweite Buch Mose, Kapitel 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Oder nochmal die Sprichwörter, durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn ich eine große Achtung vor Gott habe, eine große Bewunderung, ein Bewusstsein von seinen Möglichkeiten und von seiner Größe, dann hat das Potenzial, mich aus diesem Kreislauf rauszubringen, damit ich nicht mehr sündige, damit ich nicht mehr, damit ich dem Bösen ausweichen kann, damit ich nicht immer die gleichen Fehler tue. Es hat ein Riesenpotenzial. Ich habe so eine Filmszene euch mitgebracht aus der Herr der Ringe. Die Gefährten, Teil 1. Könntest du einmal Lichteinstellung 4 machen? Das wäre super. Und hier geht es darum, einmal auf die 4 bitte, beim Kästchen. Dankeschön. Und hier geht es um die Szene, wo Bilbo ausbrechen möchte und um den Ring, um das Böse in seinem Leben, was er so verborgen hält, was eigentlich keiner so richtig mitbekommen soll, das Böse, symbolisiert durch einen Ring. Häufig in seiner Tasche, keiner weiß es. Vielleicht kommt dir das ein bisschen bekannt vor. Und wie geht er damit um und wie geht Gandalf mit ihm um? Einmal gerne Gas. Start.
I think that was terribly clever.
Come on, Gandalf. Can you see their faces?
Oh. There are many magic rings in this world, Bilbo Baggins, and none of them should be used lightly.
Können wir einmal gucken, ob wir es auf Deutsch hinkriegen? Ah, super, danke schön.
Das sollte nur ein kleiner Spaß sein. Ja, wahrscheinlich hast du...
Mhm. Ist alles okay. Ja, ein bisschen wieder vor. Entschuldigung.
All die Jahre waren wir Freunde. Vertrau mir, so wie früher. Ja.
Da, danke. Ich bin auch. Da, super.
Beutlin und keinen davon sollte man leichtfertig benutzen.
Das sollte nur ein kleiner Spaß sein. Ja, wahrscheinlich hast du wieder recht, wie immer. Du wirst ein Auge auf Frodo haben, nicht wahr?
Zwei Augen.
Ja.
So oft ich sie entbehren kann.
Ich hinterlasse ihm natürlich alles.
Was ist mit deinem Ring? Bleibt er auch hier?
Ja, ja. Er liegt in einem Umschlag auf dem Kaminsims. Nein. Warte erst. Hier in meiner Tasche. Ist das nicht seltsam?
Warum eigentlich nicht? Warum sollte ich ihn nicht behalten?
Du solltest den Ring zurücklassen, Bilbo. Fällt dir das so schwer?
Ach was, nein. Und ja, jetzt, da es soweit ist, mag ich ihn gar nicht hergeben. Er gehört mir, ich habe ihn gefunden, er ist zu mir gekommen.
Du brauchst nicht zornig zu werden.
Wenn ich es bin, ist es deine Schuld. Es ist meiner. Mein eigen. Mein Schatz.
Dein Schatz? So ist er schon früher genannt worden, doch nicht von dir.
Was geht es dich überhaupt an, was ich mit meinen Sachen mache?
Du hast den Ring wirklich lange genug gehabt.
Du willst ihn nur für dich selber haben.
Bilbo Beutel! Halte mich nicht für jemanden, der mit faulem Zauber arbeitet. Ich will dich nicht berauben.
Ich will dir helfen.
Waren wir Freunde. Vertrau mir, so wie früher. Gib ihn auf. Du hast recht, Gandalf. Der Ring muss an Frodo gehen. Es ist schon spät und der Weg ist lang. Ja, ich muss aufbrechen.
Bilbo. Du hast ja den Ring immer noch in der Tasche.
Ja. Mir ist ein hübscher Schluss für mein Buch eingefallen.
Gerne einmal auf Pause. Ich finde die Szene irgendwie total gut, weil es manchmal auch so ist, dass wir Dinge in unserem Leben haben, die uns eigentlich nicht gut tun. Und wo wir das Gefühl haben, wenn wir im Gottesdienst sind oder wenn wir doch ein Misstrauen haben, als wenn Gott uns berauben will, als wenn Gott uns etwas vorenthalten will. Und hier in dieser Szene macht Gandalf einmal dem Bilbo relativ klar, dass er nicht ein fauler Zauberer ist und nicht gekommen ist, um ihn zu berauben. Und eigentlich ein viel, viel mächtigerer Zauberer ist, als jeder im Auenland eigentlich denkt. Und dann im nächsten Schritt geht er eigentlich vor Bilbo auf die Knie und geht sozusagen sogar fast unter seine Augenhöhe und sagt, so lange sind wir jetzt zusammen. Vertrau mir. Ich will dir helfen. Und ich glaube, dass es auch der Weg Gottes ist, uns manchmal auch zeigen zu müssen, dass er nicht irgendwie nur, keine Ahnung, so ein kleiner Helfer ist, so einer, der das Leben optimiert, der noch ein bisschen besser wird, der den Job optimieren kann, der kluge Tipps hat, der einfach ein tolles Buch hier, die Weltliteratur schlechthin irgendwie dir mit auf den Weg gegeben hat und so weiter, sondern der Schöpfer des Universums ist. Und diese Achtung davor hat einfach das Potenzial, dass wir die Nähe Gottes, aber auch die Achtung vor Gott, die Furcht des Herrn, auch Dinge loszulassen, die du schon längst mal hättest loslassen sollen. Amen.